Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie sind überall in unserer Welt. Diagramme, Karten, Tabellen, Grafiken aller Art. Sie helfen uns, Daten, Zahlen, Fakten besser zu erfassen auf einen Blick. Dass es diese Form der Visualisierung schon seit frühesten Menschheitstagen gibt, das hat die Kunsthistorikerin Sandra Rentgen bereits in mehreren Büchern gezeigt und analysiert. Jetzt gibt es wohl, ja, das Schönste. Einen wahren Prachtband im Großformat, dreisprachig. The History of Information Graphics, die Geschichte der Infografiken. Wir haben es hier auf den Studiotisch gewuchtet. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Sandra Rentgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wo beginnt sie denn, diese Kultur, diese historische Entwicklung von Infografiken?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir haben sehr frühe Beispiele aus sehr vielen verschiedenen Kulturen. Also das lässt sich tatsächlich als Kulturtechnik, als Praxis schon sehr lange zurückverfolgen. Jetzt für diesen Titel haben wir uns entschieden, aber nicht ganz so weit in die allerfrühesten und fernsten Kulturen und Geschichten zurückzugehen, sondern tatsächlich erstmal aufzuarbeiten, was wir hier in Europa als Kultur verfolgen können und setzen da eigentlich dann mit dem frühen Mittelalter oder mit dem frühen Hochmittelalter ein. In der fränkischen Kultur, weil das eigentlich so ein Moment ist, wo man mit der Kultur der Handschriften dann auch so eine vollständige Überlieferung verfolgen kann, die uns in den Archiven und Bibliotheken erhalten ist.
Sie versammeln da mehr als 400 historische wie zeitgenössische Grafiken, Karten, Zeichnungen. Nach welchen Kriterien haben Sie ausgewählt?
Oh, das ist ja immer ein schwieriges Unterfangen und Sie können sich vorstellen, dass das eigentlich in jeder Einzelentscheidung immer wieder schwierig war. Es stand, das war für mich die große Überraschung im Zuge der Recherche, unendlich viel mehr Material zur Verfügung, als ich das zunächst erwartet hatte, sodass eigentlich für jede Arbeit, die man sich aussucht und die man auswählt, dann auch unendlich viele andere wieder herausfallen müssen. Der treibende Faktor bei der Auswahl ist natürlich immer, dass man eine Übersicht zusammenstellt, die möglichst viele Aspekte beherrscht und jetzt auch Dinge einschließt, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, die ungewohnt sind, vielleicht auch ein bisschen schräg oder heute auch fachlich, sachlich nicht mehr zu halten sind.
Ihr Buch setzt im Mittelalter an, wie Sie schon gesagt haben, Sandra Rentgen. Was wäre denn so ein typisches Beispiel für eine Infografik aus dieser Zeit? Das Wort ist ja modern, man denkt dann immer sofort in irgend so was Technisches. Mhm. Wie sah eine Infografik ja im 15., 16. Jahrhundert aus?
Wenn wir noch mehr zurückgehen ins Mittelalter, dann wäre das ja erstmal auch eine Handschrift. Also insofern ist der Terminus Infografik natürlich auch etwas irreführend, aber da passiert halt viel auf Pergament und wirklich auch handgemalt. Und was uns da eben fasziniert, das ist auch einfach eine vollkommen andere Wissenswelt. Da geht es eben sehr viel um konzeptionelle Dinge, um Theologie und auch sehr viel um Astronomie und solche Themen. Ja, der Aufbau der Welt, der dann halt in Diagrammen angeordnet wird letztlich, ja.
Und, sozusagen die Weltkarte, ne?
Ja, die Vielleicht Weltkarte, auch, aber tatsächlich
Landkarte.
Landkarten kennen wir auch aus dem Mittelalter, die für uns auch absolut faszinierend sind, weil sie unseren Begriff von Karten eigentlich vollkommen konterkarieren, weil sie sozusagen die geografische Wiedergabe etwas sehr grob nur behandeln und dafür aber dann ganz viele religiöse Geschichten und Figuren und das Paradies und so mit einbauen. Und sozusagen vollkommen anders sind als das, was wir dann später als wissenschaftliche Kartografie kennen.
Wie spielen denn da Text und Bild ineinander, wenn man so auf diese historische Entwicklung schaut?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und der hat sich eigentlich seit damals auch bis in die heutige Zeit wenig verändert. Also es gibt Arbeiten, die so wirklich vollkommen für sich stehen, die, sagen wir mal, durch Beschriftungen und durch Überschriften so erklärt sind, dass sie alleine funktionieren. Aber es gibt auch enorm viele Arbeiten, das ist eigentlich der Großteil, die wirklich auch in den größeren Textkontext in der Argumentation eingebunden sind und da sozusagen als zusätzliche Vermittlungsebene funktionieren. Und diesen Kontext dann auch wirklich brauchen. Also es ist sowieso so, dass dieser Mythos, dass die Infografik Dinge so auf einen Blick erklärt.
Also es ist schon wichtig, dass man sozusagen einen Rückraum hat. Also dass der Betrachter doch schon eine Art von, ja, Kontextwissen hat?
Auf jeden Fall. Und das wird uns eben sehr deutlich, wenn wir gerade die ganz alten Sachen anschauen, weil da fehlt uns eben allen dieser Rückraum. Ne? Also wir sind alle in der christlichen Theologie eben nicht im Detail so bewandert, dass wir sofort verstehen könnten, worum es in so einer christlichen Genealogie des Mittelalters dann geht.
Wie ist das mit Äußerlichkeiten? Also wie hängt die Entwicklung der Infografik mit historischen Ereignissen zusammen? Ich meine, zum Beispiel, wenn man denkt, Amerika wurde entdeckt, dann kommt sozusagen eine ganz neue Kartografie ins Bild.
Enorm eng hängt das natürlich miteinander zusammen. Also man wird einfach immer wieder große Entwicklungen erkennen, die dann auch einen bestimmten Bedarf hervorrufen. Also Sie haben es gerade angesprochen, die Entwicklung von Amerika, die Entdeckung Amerikas oder überhaupt diese ganze Epoche der Seefahrer und der Entdeckungen und dann auch der Kolonisierung und Eroberung großer Erdteile, die hat natürlich einen enormen Bedarf in Europa hervorgerufen an guten Karten. Also die wussten ja damals auch einfach gar nicht, wie die Kontinente verteilt sind, wo die liegen. Man kannte im Mittelalter Europa, Asien und Afrika und hatte da eine grobe Vorstellung, aber wie jetzt die Meere sich verteilen, wie sich der Doppelkontinent Nord- und Südamerika da einordnet, das war ja alles unklar. Das musste alles erst entdeckt werden. Und da gab es eben so um 1500 bis dann ins 17. Jahrhundert hinein eine ganz große Bewegung, wo einfach viel Informationen von den Seefahrern gesammelt wurden und dann von den Kartografen in Europa verarbeitet wurden. Und daraus hat sich eigentlich die Kartografie, die wissenschaftliche Kartografie entwickelt, die wir heute kennen.
Vom Großen zum Kleinen oder zum Menschen, ich musste sofort an so diese wahnsinnigen, tollen Bilder von Leonardo da Vinci denken. Oder zum Beispiel, was auch abgedruckt ist bei Ihnen, das berühmte Rhinoceros von Albrecht Dürer. Das heißt also sozusagen, die Humanwissenschaft ist auch ganz stark mit der Entwicklung von Infografiken verbunden. Ne? Der menschliche Körper sozusagen als Gelände.
Mhm. Ja, und also Sie haben jetzt diese beiden Namen genannt, die sind natürlich in dieser ganzen Geschichte, nehmen die auch eine besondere Rolle ein, weil die in einer Periode auch agieren, wo zum ersten Mal die Beobachtung, die wissenschaftliche Beobachtung, die Dokumentation von Beobachtungen auch sehr wichtig ist und auch Zeichnen als Denkwerkzeug, als Konstruktionswerkzeug nochmal so eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Und im Mittelalter ging es eben sehr viel um die Bewahrung von Wissen, das Weitertragen. Aber da war sozusagen die eigene Datenaufnahme, die eigene Beobachtung und deren Dokumentation nicht so zentral. Und das beginnt eben in der Renaissance und Dürer und Leonardo stehen da wirklich ganz am Anfang.
Sie sind aber auch in einem berühmten literarischen Werk fündig geworden. Das hat uns hier von der Lesart natürlich besonders gefreut. Mhm. Im Tristram Shandy nämlich von Lawrence Stern, englisches 18. Jahrhundert. Dieser drollige Roman, der eben auch typografisch irgendwie so ein bisschen schräg ist. Da finden sich zum Beispiel an einer Stelle auf einer Seite so vier Schlängellinien. Mhm. Das haben Sie auch als Grafiken interpretiert in dieser Form.
Ja, in dieser Form genau. Das ist eben eine besondere, wie soll ich sagen, auch nochmal ein besonderer Kommentar eigentlich auf die Praxis, Dinge visuell darzustellen, weil er eben, der Roman ist ja berühmt und fast auch ein bisschen berüchtigt für seine chaotische Erzählstruktur, die also ständig von Abweichungen und Umwegen und wieder zurückkehren zur Hauptgeschichte geprägt ist. Und das hat der Autor sozusagen selbstironisch dann nochmal aufgenommen. Nach fünf Teilen des Buches sagt er dann im sechsten Teil, also hier bin ich so und in diesen Linien abgeschworfen und abgeschwiffen und im zweiten Buch dann so und da war die Erzähllinie so. Aber jetzt verspreche ich Ihnen, lieber Leser, von jetzt ab wird die Linie ganz gerade.
Und es gibt auch die berühmte schwarze Seite. Um 1800 habe ich bei Ihnen gelernt, Sandra Rentgen, hat sich also die Statistik als Wissenschaft begonnen zu etablieren. Das hat die Infografik natürlich nochmal, also sagen wir mal diese Darstellungsform in Bildern nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Richtung gegeben. Kommen wir mal so ein bisschen in die Moderne. Mhm. Wie hat es sich denn so im 19., 20. Jahrhundert entwickelt?
Ja, Sie sprechen das an. Das ist natürlich die zentrale Entwicklung auch der Infografik und auch das, was jetzt eben heute in die Datenvisualisierung geht, dass wir eben so über das 18. Jahrhundert hinweg, dass sich die Praxis entwickelt, Daten empirisch zu sammeln und gesellschaftliche Phänomene einfach auch durch die Sammlung von Daten, durch die Statistik zu analysieren. Und da kam man natürlich Ende des 18. Jahrhunderts relativ schnell in eine Situation, wo man einfach Tabellen mit Daten hatte, mit denen einfach niemand was anderes, das können noch nicht mal die Experten lesen. Und da gab es dann so kurz vor 1800 und eben kurz danach die ersten Wissenschaftler, die darüber nachgedacht haben, wie können wir das denn visuell verarbeiten, sodass wir damit auch wirklich was anfangen können, dass diese Statistiken uns dann auch wirklich als Analysetool zur Verfügung stehen. Und das beginnt eben wirklich so um 1800 mit einzelnen Arbeiten. Das sind wirklich ein kleiner Kreis von vernetzten Wissenschaftlern. William Playfair ist da zum Beispiel zu nennen, ein schottischer Wissenschaftler, oder in Frankreich Michel Guéry. Und die fangen dann an, die ersten Karten und Statistiken mit wirklich Daten zu füllen. Und das sind die Dinge, die sozusagen die Basis bilden für die Wahlgrafiken, statistischen Dinge, die Wirtschaftsgrafiken, auch Börsenkurse, die wir heute noch in allen Medien wahrnehmen und die ja auch ein wichtiges Medium für uns sind, gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen und zu begreifen.
Ihr Buch schließt jetzt so um das Jahr 2000. Sie haben sozusagen die Fortsetzung noch analysiert in anderen Büchern. Wie würden Sie denn den Stand unserer Infografik-Visualisierung momentan so in dieser voll digitalisierten Zeit beschreiben? Hat es dann noch mal einen Infographics-Turn gegeben, so wie es den Digital-Turn gegeben hat?
Ja, unbedingt. Und ich würde den eben auch, also das Jahr 2000 ist für mich jetzt auch nicht nur zufällig gewählt, da beginnt schon noch mal eine neue Epoche, einfach mit dem Aufkommen des Internets und auch mit den webbasierten Tools, die damit zur Verfügung stehen. Und diese Epoche, die ist für mich, die läuft jetzt und die ist für mich auch extrem spannend, muss ich sagen, weil wir uns gerade in einer Welt bewegen, wo uns unendlich viele neue Möglichkeiten technisch gesehen zur Verfügung stehen und sehr viele Gestalter, Wissenschaftler, Redakteure daran arbeiten, jetzt auch mit dieser ungeheuren neuen Komplexität von Daten umzugehen und da wieder visuelle Formen neu zu entwickeln. Und das war für mich auch die Ursprungsmotivation. Diese spannende Situation hat eben auch den Bedarf an einer historischen Rückversicherung hervorgerufen. Weil viele dieser Kollegen, die sich damit beschäftigen, die wollen auch wissen, was gab es denn da schon, ne? Wo kommen wir her? Und um dann auch wieder neue Ideen zu entwickeln, wo gehen wir hin?
Was Ihr Buch auf jeden Fall deutlich macht, ist, dass diese Infografiken eine kunstgeschichtliche, großartige Entwicklung sind. Also die Bilder sind einfach der Hammer. Was ist denn Ihre Lieblingsgrafik? Haben Sie eine, bei denen Ihr Herz sofort aufgeht?
Ja, das ist immer die ganz große, schwierige Frage. Ich liebe sie alle. Aber es gibt doch eine, die mich jetzt über die Jahre schon immer wieder begleitet hat und die ich wirklich außerordentlich gern mag. United States Geological Survey, das ist eine Regierungsorganisation für geologische Untersuchungen. Und die haben 1975 ein Poster gemacht und das fasziniert mich bis heute. Also deswegen muss ich es immer wieder auch bringen. Die gesamte Geschichte der Erde. Und das ist eine Komplexität, die kann sich niemand von uns vorstellen. 4,5 Millionen Jahre. Und die haben ein wunderbares Bild dafür gefunden. Eine Zeitspirale, auf der sie eben die größten Entwicklungen darstellen.
Und auch das ist in der History of Information Graphics. So heißt der Band von Sandra Rentgen im Taschenverlag veröffentlicht. Dreisprachig mit 462 Seiten für 50 Euro. Vielen Dank, Sandra Rentgen, für einen Besuch. Ja, und wirklich dieses Buch.
Wunderbar, danke.